Ich begrüße euch in einer neuen Folge. Heute habe ich bei mir zu Gast Nora Hille, die ihr wahrscheinlich oder vielleicht aus Podcast-Folge Nummer 8 schon kennen könntet. Dort hat sie über bipolare Störungen gesprochen und wie sie damit in ihrem Leben umgeht und über ihr erstes Buch »Wenn Licht die Finsternis besiegt«. Und heute wollen wir uns unterhalten über die mentale Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Unter anderem dafür hat sie auch ihr zweites Buch erstellt, das sich damit beschäftigt, beziehungsweise mit kleineren Geschichten versucht, den Kindern und Jugendlichen das Thema mentale Gesundheit gut zu verarbeitenden Häppchen beizubringen. Sagen wir es mal so. Ich wünsche euch ganz viel Freude. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolas Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge, dein Nikolas. Hi Nora, ich begrüße dich wieder bei mir im Podcast. Schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Wie gesagt, aus Folge 8 kennen wir dich ja schon mit deinem ersten Buch. Und du hast gesagt, du möchtest gerne mal wieder kommen und über dein zweites Buch sprechen.
Ja, lieber Nikolas, genau so ist das, denn unverhofft kommt oft. Vor einem Dreivierteljahr wusste ich noch nicht, dass es in diese Richtung gehen würde. Aber tatsächlich erscheint jetzt, während wir das gerade aufnehmen, in ganz wenigen Tagen mein erstes Kinderbuch zur mentalen Gesundheit. Und es heißt, wenn unsere Seele Hilfe braucht, ermutigende Kurzgeschichten, die zeigen, Reden hilft.
Das finde ich ja schon mal spannend für die erste Frage. Wenn du sagst, vor einem Dreivierteljahr wusstest du noch nicht, ob es in diese Richtung geht. Hast du dann vor einem Dreivierteljahr damit begonnen?
Genau, ich habe Kontakt zum Zaradiso-Verlag gehabt vor einem Dreivierteljahr und hatte damals eigentlich eine andere Idee. Und wir sind sehr schnell bei einem netten Videotelefonat zueinander gekommen, haben festgestellt, das ist ein Match, wir möchten gern was miteinander machen. Und der Verleger sagte dann zu mir, ja Mensch Nora, aber irgendwie das Thema, was du vorgeschlagen hast, so richtig passt es nicht. Ich war jetzt auf deinem Instagram-Account und du stehst doch für mentale Gesundheit. Wollen wir nicht ein Kinderbuch zum Thema Depression machen? Und da habe ich gesagt, ja, okay, weil ich musste ja erstmal nachdenken. Und da meinte ich, ja, also prinzipiell ist die Idee sehr gut. Wobei es halt so ist, dass aus meiner Wahrnehmung Depression schon die psychische Erkrankung ist, wo das Allgemeinwissen in der Gesellschaft mittlerweile sehr gut angestiegen ist und wo auch die Stigmatisierung nicht mehr so hoch ist wie bei anderen psychischen Erkrankungen oder Themen. Was hältst du denn von der Idee, wenn wir verschiedene psychische Erkrankungen, aber auch Krisen in diesem Buch zeigen und mit der Botschaft verbunden, dass es halt möglich ist, psychische Krisen zu bewältigen und auch mit psychischen Erkrankungen ein gelingendes Leben zu führen. Ja, und die Idee kam schon mal gut an. Und dann hatte der Verlag noch den Einfall, dass gesagt wurde, dann lass uns aber auch zeigen, dass Menschen jeden Alters betroffen sein können.
Und sehr spannend. Hätte ich mir jetzt fast umgekehrt vorgestellt, also dass du mit der Idee auf den Verleger zugehst und nicht umgekehrt, ne? Ja, spannend. Dann hat der in dir so die Idee geweckt und gesagt, lass uns mal ein Buch über Depressionen machen. Aber lass uns nicht einfach ein Buch machen, sondern ein Kinderbuch. Und wie seid ihr denn da drauf gekommen? Oder warum wurde es dann ein Kinderbuch am Ende?
Ja, der Verlag hat eine eigene Kinderbuchreihe. Und ja, das war dann halt dann sozusagen die Idee des Verlegers, dass man mich dort mit dem Thema mentale Gesundheit doch gut platzieren könnte. Und das Konzept zu dem Kinderbuch ist dann so richtig schön im Ping-Pong entstanden. Und das hat mir tatsächlich unheimlich viel Spaß gemacht, dass ein Buchkonzept auch so entstehen kann.
Okay, also vor einem Dreivierteljahr ist dann diese Idee sozusagen entstanden mit dem Verleger gemeinsam und dann hast du dich an die Arbeit gemacht.
Genau, und das ist dann ja bei uns Autor innen manchmal so, wenn dann eine Idee erstmal geboren ist, dann wird die kreative Maschine im Kopf angeschmissen und dann ging das Verfassen der Textentwürfe auch unheimlich schnell. Das ist alles innerhalb von einer Woche passiert. Und dann war meine Idee, ja, das ist natürlich schön, diese Geschichten zu haben, aber ich will mit den Geschichten ja was bewirken. Und ich möchte ja, wie auch mit meinem ersten Buch, Menschen berühren und ermutigen. Und da war für mich klar, dass schon im Entstehungsprozess einfach Kinder einbezogen sein müssen. Und zwar nicht nur 2, 3, 4, 5 oder 6 oder 7, sondern ich wollte das gerne im größeren Stil machen und habe ja auch Kontakt zu unserer örtlichen Grundschule, wo ich immer regelmäßig zum bundesweiten Vorlesetag zu Gast bin und hatte dann die Möglichkeit, kurzfristig vor den Sommerferien letztes Jahr in 4 vierten Grundschulklassen jeweils einzeln Lesungen zu machen mit dem Manuskript. Und dann haben wir im Anschluss natürlich erstmal inhaltlich über die Geschichten gesprochen und im Vorfeld habe ich den Kindern zuerst erklärt, was mentale Gesundheit überhaupt bedeutet. Und nach jeder Geschichte kamen dann die Kinder zur Sprache mit ihren Gedanken, die das Ganze ausgelöst hat, mit ihren Gefühlen, aber auch mit ihren persönlichen seelischen Nöten. Und das war für mich sehr berührend zu sehen, wie intensiv die Kinder einfach auf die ganzen Themen eingestiegen sind.
Okay. Ich habe mich auch gefragt, also es gibt ja so eine Art Bilderbuch, also würde ich auch als fast Kinderbuch bezeichnen, die aber eher an Erwachsene gerichtet sind. Also um Erwachsenen auch die Krankheiten näher zu bringen mit Bildergeschichten und wenig Text. Aber dein Buch ist tatsächlich auch wirklich für die Kinder gedacht.
Ja, Kinderbücher spielen ja tatsächlich immer auf 2 Ebenen. Ich drösel das jetzt mal so ein bisschen auf. Also Zielgruppe in erster Linie sind Kinder von der 3. bis zur 6. Klasse. Also ich hatte ursprünglich mit dem Verlag gedacht, 4. bis 6. Klasse und habe dann aber im November beim bundesweiten Vorlesetag letztes Jahr dann nochmal weitere Lesungen an der Grundschule gemacht und da dann auch eine Testlesung in einer 3. Klasse, wobei halt rauskam, dass man im Klassenverband auch mit Drittklässlern schon sehr gut über das Thema mentale Gesundheit sprechen kann und dass sie auch das Bedürfnis haben, sich zu öffnen, dass man aber nochmal mehr Zeit braucht, um auf Fragen einzugehen und um zu erklären. Und dadurch haben halt jetzt an diesem ganzen Entstehungsprozess tatsächlich 160 Kinder mitgewirkt. Und was ich meinte, ich will das deine Frage aufdröseln, ist, dass halt Kinderbücher richten sich im Prinzip immer an Kinder und an Erwachsene, weil Erwachsene sind zum einen die Käufer und dann sind sie ja auch oft die Vorleser. Das heißt, das Buch funktioniert auch schon in einer 1:1 Vorlesesituation für jüngere Schulkinder als ab der 3. Klasse, ne? Wenn man sich dann halt Zeit nimmt, gerade als Elternteil oder als Paten oder in welchem Kontext man mit den Kindern auch verbunden ist, kann man das sehr gut als Türöffner für Gespräche nutzen. Und was wir halt auch noch hineingenommen haben, das war mir halt wichtig, also wir haben schon auf der Titelseite, auf dem Cover, sieht aus wie so ein kleiner Sticker mit einem grünen Herzen, den Begriff mentale Gesundheit für Kinder. Und dann gibt es halt tatsächlich auch ein Vorwort, wo erklärt wird, was ist denn eigentlich mentale Gesundheit, was gehört dazu. Denn mir ist es halt wichtig, dass Kinder möglichst früh schon lernen, es gibt nicht bloß eine körperliche Gesundheit, es gibt auch eine mentale Gesundheit. Und die ist genauso wichtig und bedeutsam. Und deswegen ist es genauso wichtig, sich um die eigene Seele zu kümmern, wie das tägliche Zähneputzen. Und das halt in dem Vorwort halt zum einen kindgerecht und verständlich rüberzubringen und dann nochmal zu sagen, wo findet ihr denn Unterstützung? Das sind halt zum einen die verschiedenen Ansprechpartner, die in dem Buch auch gezeigt werden in den Geschichten. Zum anderen ist das aber auch, was wir ausgewählt haben als zentralen Ansprechpartner für diese Altersgruppe, die Nummer gegen Kummer, wo wir die Hotline-Nummer auch abgebildet haben. Und dort gibt es halt auch ein Elterntelefon. Und diese Nummer haben wir auch nochmal abgedruckt, weil uns wichtig war, sowohl Eltern und erwachsene Bezugspersonen als auch Kinder bei diesem Thema mentale Gesundheit einfach nicht alleine zu lassen und dass sie einfach sehen, wo sie noch weitere Hilfe und Unterstützung bekommen können.
Also gebe ich dir absolut recht und ich finde es ja sehr spannend. Mentale Gesundheit ist ja etwas, womit viele Erwachsene nichts anfangen können. Also natürlich wissen die dann schon, was gemeint ist, wenn man es denen erklärt, aber wie man das macht, da rätseln viele. Also da sind ja auch viele meiner Klienten, die auf mich zukommen und sagen, wie komme ich da raus, ne? Wie kann ich mich mental aus meinem Loch ziehen sozusagen? Aber was ich dich fragen wollte, du hast ja gesagt, du hast mit diesen Kindern gesprochen, nachdem du diese Vorlesungen hattest. Was gab es denn da für vielleicht auch überraschende Fragen oder Erkenntnisse?
Ja, also ein Punkt, der sehr spannend ist und ich denke auch gerade spannend für die Hörer deines Podcasts. Eine Geschichte handelt ja von Depressionen, von Trauer und Depressionen. Auf die gehen wir nachher bestimmt auch noch mal näher ein. Und das habe ich halt auch zum Aufhänger genommen, um die Kinder mal zu fragen in den 4. Klassen, wer denn eigentlich schon das Wort Depression kennt. Und da sind dann die Finger hochgegangen. Und du darfst jetzt mal raten, was du glaubst, wie viel Prozent der Viertklässler, also ich habe 4 vierte Klassen befragt, damit ist man schon bei gut 100 Kindern. Das heißt, das ist ja schon statistisch repräsentativ im kleinen Umfang. Was glaubst du, bei 100 Kindern, wie viele in Prozent ausgedrückt kennen das Wort Depression oder Depressionen?
Also bei mir in der 4. Klasse hätte ich 0 gesagt damals. Aber heute, ich würde auch 15% vielleicht.
Wie viel?
15.
15. Lieber Nikolas, komplett falsch. Sitzen 6. Du darfst noch einmal raten. Ich bin ja nett.
Okay, dann, also ich kann es mir echt schwer vorstellen, dass es so viele Kinder sind, dann mache ich 30%.
Ja, sollen wir dem lieben Nikolas noch eine dritte Chance geben, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen? Ja, wollen wir. Also du darfst noch einmal raten. Du bist immer noch ziemlich weit entfernt.
Ziemlich weit, okay, also muss ich ja nochmal verdoppeln, dann machen wir 60%.
Okay, jetzt helfe ich dir auf die Sprünge. Ich war aber tatsächlich auch sehr überrascht.
Ja.
90%.
Bitte, 90%.
90%. Aber das
Wow.
ist, denke ich, auch ein Beispiel dafür, wie bekannt das Krankheitsbild ist und dass halt auch in Familien und im sozialen Umfeld dann vielleicht auch schon mal eher gesagt wird, ich habe Depressionen, derjenige oder diejenige hat Depressionen. Und ja, auch Kinder sind natürlich betroffen, ne? Und was ich auch sehr interessant fand, ich habe dann gesagt, woran erkennt man denn, ob jemand Depressionen hat? Und dann habe ich auf Nachfrage, wurden dann verschiedene Sachen genannt und dann haben wir sozusagen die Symptome zusammen sammeln können. Wobei es auch nochmal wichtig war, den Kindern zu erklären, was der Unterschied ist zwischen Depressionen und dem umgangssprachlichen, ja, depressiv oder ich bin jetzt depressiv oder fühle mich depressiv. Ne? Also nochmal zu erklären, was ist jetzt wirklich das Krankheitsbild. Und das war schon sehr spannend.
Okay, also 90% hätte ich jetzt auf gar keinen Fall mitgerechnet. Das ist schon sehr, sehr, sehr viel. Also,
Ja.
ja.
Ich fand es auch verblüffend. Verblüffend, interessant. Bei anderen Themen war, also ich habe auch eine Geschichte noch, das ist das zweite Krankheitsbild, was vorkommt. Da geht es um das Thema bipolare Störung. Und da war es tatsächlich so, das kennt natürlich kein Kind in der 4. Klasse, weil dieses Krankheitsbild ja auch in unserer Gesellschaft immer noch sehr unbekannt ist, gerade auch wenn man sieht, wie viel Menschen davon betroffen sind. Und deswegen war es mir halt auch ein Anliegen und auch durch meinen persönlichen Bezug, da noch weiter aufzuklären, gerade weil ja die bipolare Störung auch häufig in den ersten Jahren gar nicht korrekt diagnostiziert wird und mit einer unipolaren Depression verwechselt wird. Und dann gibt es noch andere Geschichten, wo dann 3 weitere Geschichten, wo Kinder die Protagonistinnen sind oder Protagonisten. Und da geht es dann halt einmal um das Thema Körperbild in der Pubertät und emotionales Essen. Eine Geschichte handelt von der Trennung der Eltern und Verlustangst, die dadurch entstanden ist. Und eine weitere Geschichte von schulischem Leistungsdruck und Panikattacken, die dadurch entstehen. Und das Erstaunliche war, dass halt die Kinder also zu jeder Geschichte wirklich was zu sagen hatten, eigene Beispiele gebracht haben. Und auch bei der Geschichte, beim Thema Körperbild und emotionales Essen, da ist die handelnde Figur, die betroffen ist, halt ein Mädchen. Und ich habe dann in der Geschichte ist so in so einem kleinen Nebensatz, dass Jungen natürlich genauso betroffen sind. Und da hat auch ein Junge sich dann auch geäußert und hat gesagt, ja, mir geht das ja morgens auch schon so. Ich gucke mal in den Spiegel und denke, Mist, die Haare sitzen nicht und meine Lieblingsjeans ist in der Wäsche und ich habe ja auch gar nicht genug Muckis und die haben plötzlich wachsen mir Haare an Stellen, wo ich sie gar nicht haben will. Und das war halt schon schön zu sehen, dass halt die Kinder wirklich einen Bedarf haben, darüber zu sprechen. Und andere haben dann auch sowas gesagt, wie es ist doch toll, wenn ein Mädchen groß und stark ist, ne? Wo das Mädchen dieses Selbstbild hatte, ich bin ja zu groß und zu viel. Ja, das war sehr, sehr interessant, also die Reaktion zu sehen.
Ja, ist spannend. Es ist ja auch dort, ich sage jetzt mal in der Kindheit, in der man viel mitnimmt, auch was das angeht, ne? Man kriegt ja eigentlich und hinterfragt das später ja auch erstmal nicht von außen gesagt, wie man zu sein hat. Ja, also wenn Mitschülerinnen dich mobben zum Beispiel, dann bist du ja vermeintlich nicht gut so, wie du bist.
Ja.
Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du glaubst das und hast dann wahrscheinlich große Probleme damit, oder du glaubst das nicht, weil du vielleicht schon darüber gehört hast, weil da schon ein gewisser Bedarf gedeckt ist an Wissen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man darüber Bescheid weiß. Dann kann man damit auch ganz anders umgehen, ne?
Genau, und deswegen haben wir halt in dem Buch auch ganz zentral die Botschaft drin, Reden hilft und bringen halt rüber, wer die unterschiedlichen Ansprechpartner sind. Und das Anliegen, was ich persönlich habe, ist einfach, bleibt nicht so lange in eurer Einsamkeit mit eurer seelischen Not, weil ich als Kind und Jugendliche selbst auch viel zu lang da drin geblieben bin. Aber dafür müssen Kinder halt auch lernen, dass es mentale Gesundheit gibt und wie man das eigene Befinden auch in Worte fassen kann. Und da hoffe ich mit dem Buch und natürlich auch mit möglichst vielen Lesungen an Schulen noch meinen Beitrag leisten zu können.
Ja, also hört sich gut an. Du hast jetzt ja schon angerissen, also das Buch ist mit Geschichte für Geschichte aufgebaut. Ich hab's ja schon gesehen, so ein Teil. Es ist schön illustriert. Es sind kurze Texte mit dabei. Und du hast gesagt, aber eine Geschichte, ganz speziell, da würdest du uns ein bisschen mehr davon teilhaben lassen.
Ja, ich habe gedacht, das passt super gut in den Podcast. Lasst uns über Depressionen sprechen, denn eine Geschichte heißt Opas schwarzer Elefant und handelt halt vom Thema Trauer und Depressionen, die dadurch entstehen können. Und du hast eben ja auch schon angesprochen, Illustrationen, genau das Buch jetzt erschien im Zaradiso Verlag, hat die Theresa Viehhauser wirklich ganz wunderbar und einfühlsam illustriert. Und ich würde versuchen, oder ich möchte versuchen, zwischen Text und Beschreibung der Bilder so ein bisschen zu switchen, dass bei den Zuhörenden dann auch wirklich ein kleiner innerer Kinofilm entstehen kann.
Sehr gerne.
Ich gebe mein Bestes. Also, Opas schwarzer Elefant. Ich mache mir Sorgen um Opa. Der sieht aus wie ein Strich in der Landschaft. Mama runzelt besorgt die Stirn. Er vermisst Oma. Wir doch auch, antwortet Greta traurig. Die beiden waren über 40 Jahre glücklich verheiratet. Ich glaube, er hat sein Lachen verloren, erwidert Mama. Vielleicht können wir mit ihm zum Arzt gehen. Auf Gretas Gesicht erscheint ein Hoffnungsstrahl. Greta, das ist eine tolle Idee. Ein paar Tage später besuchen Opa, Mama und Greta die Arztpraxis. Die Ärztin begrüßt sie herzlich. Wie geht es Ihnen? Opa räuspert sich. Seit dem Tod meiner Frau komme ich einfach nicht mehr auf die Beine. Ich mag nichts essen. Das Einschlafen fällt mir schwer. Wenn ich an sie denke, kommen mir die Tränen, aber ich versuche, sie runterzuschlucken. Es fühlt sich an, als ob die ganze Zeit ein dicker, schwarzer Elefant auf meinen Schultern sitzt. So, jetzt verlasse ich noch mal kurz die Textebene. Diese Formulierung, ein dicker schwarzer Elefant, dass sich eine Depression so anfühlen kann, das sind ja die Worte eines 11-jährigen Mädchens übrigens. Denn in diesen Geschichten sind lauter Funken von Authentizität verborgen. Und natürlich eigene Erfahrungen und was ich auch in meinem Umfeld und auch über Social Media einfach an Geschichten mitbekomme, das ist alles ein Stück weit mit eingeflossen, auch wenn die Geschichten natürlich fiktiv sind. Und wir sehen dann halt auf der Illustration das Bild, wo der Opa so richtig gebeugt, und traurig und dünn da steht. Der Elefant hängt so auf seiner Schulter und er ist richtig groß und schwer und drückt den Opa nieder. Und die Ärztin, legt ihre Hand auf den Arm des Opas und sie sagt dann, mein herzliches Beileid. Ich vermute, Ihre Trauer könnte sich zu einer Depression verfestigen. Gut, dass Sie hergekommen sind. Ich werde Sie dabei unterstützen, den schwarzen Elefanten zu vertreiben, wenn Sie mitmachen. Opa blickt auf. Soll das möglich sein? Wieder frei atmen, auch ohne Helga an seiner Seite? Den Alltag meistern? Mutig in die Zukunft blicken? Leise flüstert er, manchmal mag ich morgens gar nicht aufstehen. dann bleibe ich im Schlafanzug und putze mir nicht mal die Zähne. Greta spürt, dass ihr Opa sich schämt und schmiegt sich an ihn. Ja, und dann gehe ich jetzt mal wieder ins Erzählen. Die Ärztin reagiert darauf, dass sie ihm halt erklärt, dass Trauer um einen geliebten Menschen natürlich was ganz Normales ist, man sie aber zulassen muss. Und wenn man das nicht tut und seine Gefühle verdrängt, dass dann halt eine Depression entstehen kann. Sie hat dann Tipps für ihn, was sie ihm vorschlägt zu ändern, und zwar eine feste Tagesstruktur, eine gute Ernährung. Dann sind Sozialkontakte sehr wichtig und sie schlägt ihm den Besuch einer Tagesstätte für Seniorinnen und Senioren vor. Außerdem möchte sie ihn mit Johanniskraut behandeln. Das war so ein Aspekt, der mir unheimlich wichtig war, weil ich ja selbst durch meine psychische Erkrankung auch Erfahrung mit Psychopharmaka habe und häufig festgestellt habe, dass pflanzlichen Heilmitteln von Psychiatern gar nicht so die Chance gegeben wird. Und ich denke halt, dass in einem ersten Schritt und auch gerade bei Depressionen, wenn es jetzt noch keine schwersten Depressionen sind, Johanniskraut durchaus eine Option ist. Und das weiß ich aus Recherchen und du wirst es auch wissen. Es ist ja durch Studien belegt, dass Johanniskraut eine stimmungsaufhellende Wirkung hat. Und dann geht es im Text aber weiter und da kann ich auch gern noch mal in den konkreten Text hinüberwechseln, denn die Formulierung haben wir tatsächlich dann mit einer Klasse ganz genau ausgearbeitet, wie es an der Stelle jetzt heißen soll. Und da sagt nämlich die Ärztin, ich möchte sie mit Johanniskraut behandeln. Diese Pflanze hat eine stimmungsaufhellende Wirkung. Sollte das nicht reichen, können wir später immer noch schauen, ob sie ein spezielles Medikament gegen Depressionen benötigen. Es heißt Antidepressivum. Und das ist halt immer ganz spannend, wenn man ansonsten für Erwachsene schreibt, wie kann man solche Sachverhalte und auch Sachinformationen so transportieren, dass sie halt bei den Kindern auch verständlich ankommen. Ja, und dann hat die Mama im weiteren Verlauf noch die Idee, dass sie ja den Opa unterstützen können, indem er jetzt abends auch immer zum Essen vorbeikommt und dass sie dann spielen oder spazieren gehen können. Der Opa besucht seine Tagesstätte, lernt dort einen neuen Freund kennen, den Manfred, mit dem er immer Schach spielt. Und da sieht man dann auf den Illustrationen auch, dass der Elefant mittlerweile etwas kleiner geworden ist, sich auch mal von dem Opa ablöst und zum Beispiel Schabernack mit diesen Schachfiguren macht und mit denen herumrüsselt. Und er kommt dann abends häufig zu seiner Familie zum Essen und hat tatsächlich auch sehr viel zu erzählen. Es ist aber ein Prozess von mehreren Monaten. Und dann zum Ende der Geschichte fragt Greta ihren Opa: Opa, was macht eigentlich dein schwarzer Elefant? Oh, der ist schon viel kleiner geworden. Er mag es, wenn ich abends immer an Helga denke und eine Kerze vor ihrem Foto aufstelle. Manchmal kommen mir dann die Tränen und ich genieße es sehr, mit euch zu Abend zu essen und in die Tagesstätte zu gehen. Ich werde Oma bis zum Rest meines Lebens vermissen. Aber ich weiß nun, dass ich ohne sie weiterleben kann und dass das Leben für mich noch Schönes bereithält. Auch wenn einzelne Tage mitunter schwer sind. Eure Ideen und die von der Ärztin waren wirklich toll. Opa und Greta lächeln sich an.
Ja, also ich finde es wirklich sehr schön. Es fasst so viele Aspekte so einer Depression ein. Ne? Also schon von diesem klassischen Fall, dass man einfach nur jemanden Geliebten verlieren kann, was bei manchen Trauer auslöst und die das einfach in einem gesunden Maß verarbeiten oder zulassen können und andere das vielleicht nicht gelernt haben. Denen zieht es vollkommen die Beine unter den Füßen, unter dem Boden weg. Und die kommen damit einfach nicht klar und finden dann erstmal keinen Halt mehr so richtig, um was treibt sie denn jetzt noch an? Welches Warum verfolge ich denn vielleicht jetzt noch? Ne? Das sind genau diese Gefahren. Und ich finde es wirklich, also wirklich schön, wie das so richtig in dieses Universum eingefasst ist alles und wie viele Aspekte und Facetten damit drin sind. Also man
Ja,
merkt,
das
dass da
ist, wenn man's.
sehr viel Arbeit drin steckt.
Und wenn man es vorliest, ist es tatsächlich von der Lesedauer eine 5-Minuten-Geschichte. Aber es ist schön, dass du das Wort Universum gesagt hast, weil durch diese das Symptome anschaulich beschreiben und in eine Geschichte verpacken, kann man halt tatsächlich viel und auch viel Gefühl transportieren und auch dass der Opa sich schämt, ne, als er davon redet, dass er sich manchmal gar nicht die Zähne putzt. Das spürt halt seine Enkelin und schmiegt sich an ihm. Und in so kleinen Sätzen und Gesten, ich glaube, da liegt sehr, sehr viel drin, was dann an die Kinder, die das lesen oder denen das vorgelesen wird, transportiert wird. Und wo auch Trost, glaube ich, mitschwingt. Weil das war mir ganz wichtig, dass es natürlich ermutigende Geschichten sein sollen. Denn ich verstehe mich ja als Mutmacherin im Umgang mit psychischen Krisen und Erkrankungen. Mir war es aber auch total wichtig, dass die Geschichten kein alles ist in Butter Ende haben, sondern dass gezeigt wird, Recovery ist einfach ein Weg und es ist ein Prozess und es gibt auch Herausforderungen oder Erkrankungen, mit denen wir womöglich dauerhaft leben müssen, aber es ist trotzdem möglich, Lebensqualität wieder zu erreichen und nach an sich zu arbeiten und gesünder zu werden.
Und genau das fasst komplett in eine wunderschöne Geschichte ein. Also hat mir sehr gut gefallen, finde ich wirklich sehr gut und hat eigentlich alles drin, was genau zu dieser Geschichte passt. Und du hast recht, das sind tatsächlich diese kleinen Sätze und Gesten, manchmal ein Wort, das Verständnis bringt, ne? Und das Ganze auch greifbar macht. Also wenn ich sowas früher in meiner Schulzeit gehört hätte, glaube ich, hätte ich wahrscheinlich oder mit großer Wahrscheinlichkeit nicht so große Probleme gehabt, darüber irgendwann mal zu reden oder überhaupt zu erfassen, Mensch, da ist vielleicht etwas, das in Ordnung ist, das gerade nicht mit mir stimmt und ich darf mich da mitteilen. Diesen Eindruck hatte ich nie. Das habe ich erst mit 40, mit 38, 40 irgendwann gelernt, dass das nicht normal ist, wie es mir geht, wie es mir ging, auch viele Jahre, und dass das aber der Schlüssel ist, um heilen zu können, sich da
Ja.
mitzuteilen, sich Hilfe zu suchen und die auch zuzulassen, ne?
Und das hoffe ich halt einfach, dass ich meine Kraft und Energie da reinbringen kann, dass Kinder und Jugendliche das einfach möglichst früh lernen, dass halt Scham nicht, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also, dass Scham nicht nötig ist und dass es einfach wichtig ist, nicht allein zu bleiben mit bedrückenden Problemen oder Ängsten oder seelischen Belastungen, sondern dass man sich Hilfe holen sollte. Und ich habe auch so viele ergreifende Dinge währenddessen erlebt, als ich an diesem Buch gearbeitet habe. Also während wir mitten in der Arbeit waren, kam zum Beispiel bei Instagram, bei Stern Online ein Beitrag, der hieß in der Headline, schon in der Grundschule hatte ich Suizidgedanken. Und das lese ich, während wir an diesem Buch arbeiten, ne? Und ich denke nur, oh Mann, ja, es ist so wichtig, was zu tun. Und auch jetzt, auch in den letzten Wochen, habe ich auch wieder so viele Fälle gehört in meinem Umfeld, im erweiterten Umfeld, im Rahmen von Social Media, aber wo es halt auch Kontakte gibt von Kindern, wirklich Kindern mit Suizidgedanken, von Jugendlichen, die beim Thema Spielsucht anfangen, in virtuellen Welten zu verschwinden. Ja, und von Mädchen, die, man muss es schon sagen, sich zu Tode hungern, ne? Und da ist es halt manchmal wirklich schwer, wenn das schon fortgeschritten ist, noch mit psychologischer Hilfe durchzudringen. Und deswegen ist mir dieser Präventionsgedanke bei dem Buch auch so wichtig.
Ja, also ist schon sehr schlimm, was da momentan ganz, ganz viel los ist in der Kindheit, in der Jugend. Und genau das ist ja auch das Problem, dass die Kinder, die Jugendlichen denken, sie können sich nicht mitteilen, ne? Ich darf mich nicht mitteilen, ich muss funktionieren, ich muss so aussehen. Oder ich rette mich eben in eine Welt, in der es mir besser geht. Lenkt mich ab, ja? Und dass aber das
Genau.
Leben draußen trotzdem immer weitergeht, erdrückt einen hier irgendwann, ne? Wenn man sich nicht mitteilen kann. Also.
Ja, und ganz.
Entschuldigung.
Nee, ich wollte auch gerade Entschuldigung sagen. Ich wollte nur sagen, ganz viel mache ich auch auf der Tonspur, weil in dem Buch sieht man schon von den Gesten her, dass diese Kinder geliebt werden und dass Bezugspersonen da sind. Und das ist im realen Leben ja leider nicht immer so. Und das mache ich dann bei den Lesungen auf der Tonspur, dass ich dann sage, ja, aber was macht man denn, wenn halt die Probleme gerade zu Hause sind, ne? Zwischen einem selbst und Mama und Papa. Und da passiert vielleicht sowas, dass man geschlagen wird oder so und man weiß nicht weiter. Und da weise ich dann halt auch nochmal auf die Nummer gegen Kummer hin oder dass man sich halt in der Schule auch jemandem anvertrauen kann. Und da gebe ich dann auch, je nachdem, wie es mir halt angemessen erscheint, auch mal kleine Einblicke in meine persönliche Geschichte. Also nicht zu viel, weil ich die Kinder halt auch nicht überfordern möchte. Und es muss dann auch passen. Aber dann habe ich auch mal gesagt, ja, ich bin auch an der und der psychischen Erkrankung erkrankt oder dass ich halt, seit ich 15 Jahre alt bin, halt auch quasi alleine dastehe und nicht mehr bei meinen Eltern gelebt habe. Und da merkt man schon immer, dass so ein kleines Raunen dann auch ja durch die zuhörenden Kinder geht, weil es halt ungewohnt ist, dass Menschen offen darüber sprechen. Aber es ist ja gleichzeitig für Kinder und Jugendliche die Erlaubnis, selbst dann offener umzugehen. Je mehr sie das halt in ihrem Umfeld erleben, dass andere das auch machen.
Ich habe da gar keinen Einblick. Ist das heute in Schulen normaler geworden oder ist das etwas, was du forcierst und sagst, ich möchte das gerne machen, eine Lesung oder wirst du da auch angefragt oder wie ist das?
Also grundsätzlich ist das in Schulen und auch in Grundschulen das Bewusstsein für das Thema mentale Gesundheit gewachsen. Und wenn man in vierte Klassen geht, das war ich ja jetzt mehrfach, hängt in der Regel auch fast überall, also dort, wo ich war, ein Poster von der Nummer gegen Kummer. Und Schulen haben dann manchmal noch so unterschiedliche Programme oder sowas gebucht, so in Richtung von Mein Körper gehört mir oder wie man Nein sagen lernt oder Gewaltprävention. Also Schulen machen da schon Projekte, die im engeren oder weiteren Sinne auch mit mentaler Gesundheit zu tun haben. Aber das ist natürlich sehr unterschiedlich. Es hängt immer am Schwerpunkt und Engagement, mit Sicherheit auch der Schulleitung. Dann hat man wieder Brennpunktschulen. Und ich glaube, man kann fast nicht genug machen bei dem Thema.
Ich denke, vor allem die Wiederholung macht es da ja auch, ne? Also je älter die Kinder werden, desto älter werden auch die Herausforderungen und die Hürden, ne? Die man dann auch wieder neu hören darf. Finde ich auch. Aber schön, wenn sich da was tut. Da, wie gesagt, habe ich jetzt noch gar keinen Einblick. Sagst du uns nochmal, wie das Buch heißt, in welchem Verlag es erscheint und wann?
Ja, der offizielle Erscheinungstermin ist der 30. März 2025 und ich habe mir den Internationalen Tag der bipolaren Störung dafür ausgesucht, denn das ist ja ein Thema, für das ich stehe, zu dem ich aufkläre und wo auch eine Geschichte im Buch enthalten ist, wenn Papa nachts alleine tanzt. Und es erscheint im Zaradiso Verlag und man kann es auf der Homepage des Verlages im Webshop des Verlags bestellen. Und die Illustrationen stammen von Theresa Viehhauser. Und das war von der Zusammenarbeit her für mich eine ganz besondere Erfahrung. Es war ja für mich die erste Zusammenarbeit mit einer Illustratorin. Und wir waren einfach von Anfang an ein Dreamteam wie Pech und Schwefel. Es hat auf der menschlichen Ebene sowas von gematcht. Und es hat einfach nur Spaß gemacht. Und wir sind am Anfang in wöchentlichen Zoom-Calls jede Geschichte einzeln durchgegangen und haben gemeinsam dann die Ideen für das Storyboard entwickelt, dass wir wirklich wussten, pro Doppelseite, welche Bilder wollen wir zeigen und was ist uns da wichtig. Und das war natürlich für mich unheimlich schön zu sehen, dass die Geschichte nicht nur auf der Textebene, sondern dann auch auf der Bildebene immer mehr an Gestalt gewinnt und genau die Botschaften, die ich rüberbringen möchte, halt durch diese illustrative Gestaltung, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgedrückt, transportiert werden. Und wir haben auch immer unheimlich drauf geachtet, auf die Körpersprache zum Beispiel, ne? Also, wie stehen die Menschen zueinander? Wer wendet sich hin? Wer wendet sich ab? Wie finden Berührungen statt? Und ich glaube, diese Detailversessenheit und Liebe fürs Detail, das sieht man dem Buch dann auch an, ja. Und es kostet 4 € plus Versand
Also
für 40 Seiten.
das macht's am Ende ja auch aus. Also du hast mir ja schon die anderen Geschichten als also die Überschriften oder die ersten Seiten der anderen Geschichten zur Verfügung gestellt und man sieht da schon wirklich, dass da Detailverliebtheit drinsteckt und das auch wirklich rüberbringt. Also es überträgt schon diese Stimmung auch, die es in den verschiedenen Krankheiten hat. Fand ich schon gut.
könnte den Klappentext noch mal vorlesen, dann kriegt man, glaube ich, auch noch mal einen ganz guten
Ja,
Eindruck. Der
gerne.
ist auch nicht so lang. Mit einem gebrochenen Bein oder Windpocken geht man zum Arzt. Was aber hilft, wenn unsere Seele schmerzt oder sogar erkrankt? Die fünf Geschichten zeigen, wie wichtig es ist, sich mit bedrückenden Ängsten und Problemen anzuvertrauen. Den eigenen Eltern, LehrerInnen, ÄrztInnen, SchulsozialarbeiterInnen oder einer Kinderpsychologin beziehungsweise einem Kinderpsychologen. Dies selbst ließ Gretas Opa, Ida, Antoni, Jule und Beckys Papa mit der richtigen Unterstützung gelingt, neue Hoffnung zu schöpfen und ihrer Seele zu helfen.
Also, ich finde, das Buch ist absolut gelungen. Ich kenne noch nicht alles, aber das, was ich gesehen habe, lässt mich darauf schließen, dass auch der Rest gelungen sein wird. Und ich kann das tatsächlich absolut empfehlen. Ich habe meiner eigenen Tochter für meine Krankheitsgeschichte, also ich glaube, das erste Mal, als ich mit ihr darüber gesprochen habe, war die so ungefähr 8. Da habe ich auch Bilderbücher benutzt. Und das sind genau solche Bücher und Geschichten, die es den Kindern wirklich greifbar macht und irgendwie auch erklärbar für sich selbst macht, was da wirklich los ist. Also wenn man jetzt selbst eine dieser Erkrankungen oder überhaupt über mentale Gesundheit sprechen will, weil man vielleicht auch selbst in der Familie einen Fall hat, sind solche Bücher perfekt, um das zu übertragen. Und wenn Lehrer oder Lehrerinnen zuhören, auch da kann ich es empfehlen, genau solche Bücher in der Klasse durchzugehen und vorlesen lassen, miteinander zu besprechen und zu gucken, wie es den Kindern da geht. Besser geht es, glaube ich, nicht, um eine Basis zu schaffen, den Kindern greifbar und begreiflich zu machen. Ihr seid nicht alleine, ihr dürft darüber sprechen und es ist völlig normal und völlig in Ordnung, wenn es euch mal nicht gut geht.
Ja, das hast du schön gesagt, weil du hast eigentlich wieder einen Punkt rausgegriffen, der mir unglaublich wichtig war, weil als es um die Formulierung des Titels ging und um die Suche nach den richtigen Worten, bin ich ja gelandet bei, wenn unsere Seele Hilfe braucht. Das heißt, mentale Gesundheit betrifft uns alle, die Kinder und Jugendlichen genauso wie die Erwachsenen jeden Alters. Und ich meine, das war im Zwa Jahr 2006, hat die Uni Dresden schon eine Riesenstudie mit Meta-Analyse gemacht, bei der rausgekommen ist, dass die Wahrscheinlichkeit für eine psychische Erkrankung im Lebensverlauf in Europa liegt bei 50% oder ein bisschen höher. Und das bedeutet einfach, dass psychische Erkrankungen, wenn sie Menschen betreffen, dass diese Menschen keine Minderheit mehr sind. Und mentale Gesundheit betrifft uns einfach alle, weil entweder wir selbst psychische Krisen und Herausforderungen erleben oder mit einer psychischen Erkrankung konfrontiert sind oder unsere Angehörigen oder Freunde. Das heißt, mittelbar oder unmittelbar sind wir alle von mentaler Gesundheit betroffen. Und auch wenn es uns gut geht, ist es ja unser Auftrag und auch bei unseren Kindern darauf zu achten, die mentale Gesundheit zu stärken.
Zu stärken, präventiv einzugreifen. Und ich sage, also was da drin steckt, ist ja die wichtigste Botschaft, es kann ja jeden treffen. Es gibt ganz, ganz viele Auslöser dafür. Und was den einen trifft, trifft den anderen vielleicht umso heftiger. Und genau das ist so wichtig, egal was es ist, dass man dann dazu stehen darf und sagen kann, jetzt geht es mir gerade nicht gut und ich glaube, jetzt brauche ich dafür eine Hilfe. Und je früher man das macht oder wenn man es auch gleich macht, ist es vielleicht auch umso schneller wieder besser, beziehungsweise lernt man damit umzugehen. Ja, das war ja früher wahrscheinlich auch das große Problem oder ist ja heute teilweise noch ein Problem, dass die Menschen eigentlich wissen, es passt irgendwas nicht, sich aber nicht trauen oder auch gar nicht wissen, ich muss damit vielleicht zum Arzt gehen.
Ja, genau. Und dafür brauchen wir einfach mehr Aufklärung und ja, dass einfach, dass es in unserer Gesellschaft immer normaler wird, über mentale Gesundheit zu sprechen. Und zwar nicht nur innerhalb der Bubble. Das ist ja so mein großes Anliegen, das Thema immer mehr zum Mainstream werden zu lassen.
Das ist der perfekte Wunsch, würde ich sagen, zum Schluss, das Thema zum
Ja.
Mainstream werden zu lassen. Obwohl es ja
Im
eigentlich,
positiven Sinne.
also die psychische Gesundheit, finde ich, zum Mainstream werden zu lassen, ist ja super. Die Krankheiten wollen wir natürlich nicht zum Mainstream werden lassen, die wollen wir dadurch ja abnehmen lassen.
Ganz genau, das hast du wunderbar auf den Punkt gesagt, lieber Nikolas.
Also, liebe Noah, dann bedanke ich mich jetzt nochmal, dass du hier warst. Vielen Dank auch für das Buch. Ich bin sehr gespannt, wenn es rauskommt. Ich werde es direkt vorbestellen und freue mich schon darauf.
Ja, super. Ich danke dir auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und man sagt ja, aller guten Dinge sind drei. Dann bin ich ja jetzt in der Pflicht, das nächste Buch zu schreiben, damit ich ein drittes Mal irgendwann in deinen Podcast kommen kann.
Ganz genau, in ein, zwei
Dankeschön,
Jahren
lieber
besprechen wir
Nikolas.
dann das dritte. Ja, genau.
Genau, das wird noch dauern. Also, Dankeschön, ne?
Bitte, bitte, wir hören uns und ich verlinke euch natürlich alles in den Shownotes. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und/oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas.